The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 3. Juni.
Send a good picture back to Germany, please. Make sure.
Send a good picture back to Germany, please. Schickt ein schönes Bild nach Deutschland, bitte. So Donald Trump beim Staatsbesuch von Angela Merkel im Jahr 2017 zu den Fotografen. Was es damals von ihm nicht gab, war ein Handschlag mit der damaligen Bundeskanzlerin. Als sie ihm die Hand reichen wollte, vor laufenden Kameras, hatte er die Geste ignoriert. Dieser kalkulierte Affront Trumps unterstrich die kühle Stimmung damals. In einem Statement neben Merkel hat er von Deutschland die berühmten 2% des BIP für die Verteidigung gefordert, als NATO-Beitrag.
During our meeting, I thanked Chancellor Merkel for the German government's commitment to increase defense spending and work toward contributing at least 2% of GDP.
Am Mittwochabend fliegt der neue Bundeskanzler Friedrich Merz nach Washington, um am Donnerstag den Präsidenten zu treffen. Geplant sind ein Essen, heißt es, Gespräche und ein Pressestatement. Die beiden sind sich noch nie begegnet. Wie das erste Telefonat mit dem Präsidenten nach der Kanzlerwahl lief, hat Merz selbst erzählt beim WDR-Europaforum auf der Republika.
Mein erstes Gespräch mit ihm war persönlich gut. Es gibt ein paar Leute, die wir gemeinsam kennen, die er kennt, die ich kenne in den USA. Und ich habe ihm zum amerikanischen Papst gratuliert. So, und dann haben wir ein bisschen über Chicago gesprochen. Und weil der Papst daherkommt, ich da häufig beruflich gewesen bin. Oh, where do you know Chicago from? This is a great city. Also Chicago is a really great city. So, das war so ein bisschen der Ton des Gesprächs.
Das klingt gut gelaunt, aber es wird bei dem Gespräch jetzt sicher um mehr gehen als um Chicago. Das Thema NATO wird noch größer sein als damals beim Treffen mit Merkel. Mittlerweile fordert Trump sogar 5% Verteidigungsausgaben von den anderen Mitgliedern.
To bring back strength and peace and stability abroad, I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP.
Auch sonst sind die Bedingungen schwieriger als beim Treffen Merkel-Trump. Die Zollpolitik muss Merz ansprechen. Die geplante Verdopplung der Stahlzölle in den USA sorgen in der EU für Unruhe. Und Merz muss Trump bearbeiten, an der Seite der Ukraine zu bleiben. Die EU braucht die USA in der Allianz gegen Putin. Sonst sieht es finster aus. Aber Merz weiß spätestens seit Trumps Auftritt mit Zelensky, aber auch mit dem südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa im Weißen Haus, für Trump ist so ein Besuch vor allem US-Innenpolitik. Was man in Berlin und Brüssel will, interessiert ihn wenig. Friedrich Merz muss sich gut vorbereiten, um ein guter Botschafter einer modernen europäischen Idee zu sein. Ansonsten weiß auch er, expect the unexpected. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der ehemalige Botschafter Polens in Deutschland, Janusz Reiter, analysiert die Präsidentschaftswahl in seiner Heimat.
Nawrocki hat so sinngemäß versprochen, Polen werde das, was sein Mentor Kaczynski mal gesagt hat. Wir werden Polen reformieren, aber wir werden die polnischen Werte nicht reformieren.
Börsenreporterin Anne Schwed erklärt die steigenden Stahlaktien. Taylor Swift hat einen kleinen Krieg im großen Showgeschäft gewonnen und in der fränkischen Provinz träumt man vom größten Kartoffelkloß der Welt. Polen hat entschieden. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt hat sich knapp der EU-kritische Rechtspopulist Karol Nawrocki durchgesetzt. Für den liberal-konservativen, pro-europäischen Regierungschef Donald Tusk ist dies natürlich ein Rückschlag. Er hatte zuletzt schon mit dem alten Präsidenten Duda eine Art Dauerstreit. Tusk will jetzt die Vertrauensfrage stellen. Ebenso ist es für Friedrich Merz eine schlechte Nachricht. Er strebte bisher gemeinsam mit Frankreich und Polen eine enge Zusammenarbeit der drei Länder im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks an. Ich spreche darüber mit Janusz Reiter. Er ist polnischer Diplomat und war von 1990 bis 1995 Botschafter Polens in Bonn. 2005 bis 2007 war er Botschafter in den USA. Er hat das Zentrum für internationale Beziehungen in Warschau gegründet. Hören wir also rein, was er uns heute Morgen zu sagen hat. Guten Tag, Janusz Reiter.
Guten Tag, Frau Spieker.
Herr Reiter, am Sonntag fand die Präsidentschaftsstichwahl in Polen statt. Nicht der liberale Rafał Trzaskowski, sondern der nationalkonservative Karol Nawrocki hat gewonnen mit 50,9% der Stimmen. Im Vorfeld wurde diese Wahl als Richtungsentscheidung beschrieben. In welcher politischen Lage befindet sich Ihr Heimatland momentan?
In einer schwierigen Lage, denn es ist klar, dieses Wahlergebnis ist ein schlechtes Zeichen für die Regierung. Die Regierung hoffte durch die Wahl von dem liberalen Kandidaten Trzaskowski mehr Handlungsspielraum zu gewinnen in ihrer Politik und auch dann ihren Wählern sagen zu können, jetzt regieren wir durch. Vorher, bis jetzt, stieß die Regierung immer wieder auf die Blockade des noch amtierenden Staatspräsidenten, der immer wieder sein Veto einlegte. Und jetzt wollte die Regierung sagen können, wir können durchregieren. Jetzt werdet ihr sehen, warum ihr uns gewählt habt. Das haben nämlich viele Wähler, Wählerinnen und Wähler vergessen, warum sie diese Regierung gewählt haben. Sie waren enttäuscht.
Weil die Regierung nicht handlungsfähig gewesen ist.
Ja, das stimmt. Aber die ausreichende Erklärung ist das nicht. Also man kann nicht alles mit dem Veto des Präsidenten erklären. Aber immerhin, das war die Hoffnung, eben der Regierung war und derjenigen, die die Regierung unterstützten, war, jetzt haben wir so klare Verhältnisse. Die Regierung und der Staatspräsident gehen Hand in Hand und es kam anders. Jetzt muss man damit rechnen, diese Wahl ist eine Ermutigung für die jetzige Opposition. Sie wird dieses Wahlergebnis wahrscheinlich versuchen zu nutzen, um die Regierung nicht nur zu schwächen, sondern um die Regierung in die Knie zu zwingen und möglicherweise vorgezogene Wahlen zu bekommen. Wenn das so kommt, dann bedeutet das, das Land wird über einige Zeit mit sich selbst beschäftigt und das in einer Situation, in der die Energie, man eigentlich die Energie braucht für die Lösung von Problemen, die nicht in Polen geschaffen worden sind, sondern die sind da in Europa, in der Welt, bei der Krieg in der Ukraine vor allem. Das muss nicht so kommen, aber das ist leider sehr wahrscheinlich.
Ich möchte auf einen Punkt zurückkommen, den Sie so nebenbei erwähnt haben, dass die Regierung von Donald Tusk nicht in der Lage gewesen ist, das Programm durchzusetzen, für das es gewählt wurde. Und dass es nicht zwangsläufig damit zusammenhängt, dass die Oppositionspartei den Präsidenten gestellt hat. Woran lag es denn noch?
Naja, das Problem in Polen ist, seit mehr als einem Vierteljahrhundert steckt das Land in so einem Konflikt zwischen zwei großen Figuren. Die eine Figur ist Donald Tusk, der steht für das liberale Polen. Die andere Figur ist Jarosław Kaczyński, der steht für das nationale konservative Polen. Und bei jeder Wahl benutzen beide Protagonisten dieses Streites sozusagen diesen persönlichen Gegensatz, um Menschen, um Wähler zu mobilisieren. Also Tusk sagt, wenn ihr Kaczyński verhindern wollt, wählt mich. Kaczyński sagt zu seinen Wählern, wenn ihr Tusk loswerden wollt, ja dann müsst ihr meine Partei unterstützen. Immer mehr Menschen, vor allem jüngere Menschen, haben das satt. Und das ist auch, glaube ich, jetzt sichtbar geworden in der Wahl.
Wer sind also die Menschen, die ihre Stimme für Nawrocki abgegeben haben? Sind das Anti-Europäer? Sind das Menschen, die nur antisystemisch denken? Wie kann man sich diese Wählergruppe vorstellen?
Diese Menschen sind misstrauisch, sie fühlen sich so als Underdogs, sie glauben auch, sie haben den Verdacht, dass man ihnen die Welt so einrichten will, dass sie sich in dieser Welt nicht mehr wiedererkennen können. Da kommen Fremde, da kommen also Migranten, kommen, auch wenn keine Migranten da sind, aber sie können kommen. Also allein die Angst vor der Migration, das ist eine Art Phantomschmerz im Grunde genommen, ist politisch genauso wirksam wie ein echtes Migrationsproblem. Diese Menschen sind besorgt, dass die Werte, an die sie glaubten, nicht mehr gelten. Sie sind grundsätzlich irgendwie besorgt über das Tempo der Veränderungen. Sie wollen mehr Schutz haben vor den Veränderungen. Und da gibt es wahrscheinlich immer welche, die ihnen diesen Schutz versprechen. Antieuropäisch sind sie. Nein, sie würden nicht aus der EU austreten wollen. Also sie sind antieuropäisch in dem Sinne, dass sie wieder sehr misstrauisch sind gegenüber den kulturellen Entwicklungen, die aus Brüssel, aus Paris kommen. Diese Angst oder dieses Misstrauen gibt es ja auch in Deutschland, auch in Frankreich. Das hat also mit der Realität wenig zu tun. Oder nur bedingt. Es geht nicht um harte Tatsachen, unter denen die Menschen leiden, sondern es geht um Wahrnehmungen. Und wenn es um Wahrnehmungen geht, ja, dann ergibt sich ein großer Spielraum für politische Fantasie, die mit diesen Emotionen gut spielen kann.
Ja, und Navrotsky hat Ihnen was versprochen jetzt?
Navrotsky hat so sinngemäß versprochen, Polen werde das, was sein Mentor Kaczynski mal gesagt hat, wir werden Polen reformieren, aber wir werden die polnischen Werte nicht reformieren. Also die stehen nicht zur Disposition. Das bedeutet nicht, dass die andere Seite diese polnischen Werte zur Disposition stellen will. Und das bedeutet noch gar nicht, dass alle wissen, was die polnischen Werte
das
sind.
Wollte ich auch schon fragen. Vertritt Navrotsky diese Werte? Denn Donald Tusk hat ihn auch schon mal als Gangster bezeichnet.
Ja, also das ist eben die neue Art Politik zu machen. Wenn Sie die Entwicklung in Amerika verfolgen, dann sehen Sie genau das Gleiche. Und ich könnte jetzt mit einem gewissen Stolz, aber das ist leider kein Grund zum Stolz sagen, Polen war da vor Trump. In Polen hat die Recht und Gerechtigkeit, die Partei Recht und Gerechtigkeit ist an die Macht gekommen, bevor Trump zum ersten Mal an die Macht kam. Das ist, wie gesagt, kein richtiger Grund zum Stolz, aber das zeigt nur, das Land ist völlig integriert in die westliche Welt. Mit den guten, aber auch mit den weniger guten Konsequenzen.
Ja, das ist richtig. Ich möchte noch ganz kurz auf das Thema Migration zurückkommen, weil das doch sehr aktuell ist und diese Partnerländer Deutschland und Polen auch wirklich betrifft. Also Donald Tusk hat jetzt gesagt, dass Polen keine Migranten von der westlichen Grenze mehr zurücknehmen will. Aber wo führt das Ganze hin?
Ich habe vor einigen Wochen spontan die Entscheidung getroffen, nach Berlin zu reisen. Wie komme ich nach Berlin? Die Flüge waren ausgebucht oder sehr, sehr teuer. Mit der Bahn, da war gerade wieder Umbau auf der Strecke. Der Zug fuhr anstatt 5 Stunden, 20 Minuten, ich glaube 7 Stunden oder sowas. Oder der Bus wurde eingesetzt, also Ersatzverkehr. Also mit dem Auto, ja, aber mit dem Auto, da weiß man nicht, was da einen an der Grenze erwartet. Mhm. Das kann auch lange dauern. Mir berichteten Freunde, die hätten dort 1 Stunde, 2 Stunden oder mehr gewartet. Ich habe mir gedacht, mein Gott, wo sind wir im Jahre 2025? Es ist so schwer, von Warschau nach Berlin zu kommen. Das kann doch nicht normal sein. Die Lage an der Grenze, weil die ist nicht so schlimm, wie sie manchmal dargestellt wird. Aber es ist gerade für Pendler, aber auch für normale Reisende, ist das schon ein Ärgernis. Und ich verstehe, warum Deutschland diese Politik verfolgt. Nur, man muss an die polnische Wahrnehmung denken. Als in Deutschland 2015 die Politik der Willkommenskultur initiiert wurde, gab es in Polen eine große Skepsis. Und das war übrigens auch ein Wahlkampf damals. Diese Frage spielte damals im Wahlkampf eine Rolle. Und sie hat der damals oppositionellen Partei von Herrn Kaczynski zum Wahlsieg verholfen. Hm. Das haben die Leute in der Umgebung von Tusk nicht vergessen. Nun hat Deutschland diese Politik ihr jetzt aufgegeben, macht eine Umkehr. Deutschland macht eine neue Politik, aber an der anderen Seite der Grenze ist ein anderes Land. Und dieses Land muss diese Umkehr auch akzeptieren. Und die Folgen dieser Politik muss man mit diesem Land auch abstimmen. Das ist alles möglich, das kann man alles schaffen. Wir haben im Jahre 1992, war in Deutschland eine Asylkrise. Polen und Deutschland haben eine Vereinbarung getroffen, eine faire Vereinbarung. Beide Seiten waren glücklich. Nur damals konnten wir offensichtlich über solche schwierigen Probleme irgendwie fair, verständnisvoll sprechen. Irgendwie klappt das heute erstaunlicherweise nicht so gut.
Ja, absolut. Herr Reiter, vielen Dank für diese wertvollen Einblicke in die Situation in Ihrem Heimatland, in unser Nachbarland. Ich hoffe, wir können dazu im Austausch bleiben. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Dass ich gesagt habe, wenn wir uns darüber zerstreiten, wie von diesem auf ein Minimum zusammengesunkenen Sozialprodukt jeder einen gerechten Anteil erhalten sollte, dann verkommen wir in Armut und in Not. Es gibt nur ein fruchtbares Mittel, daraus sich zu erlösen. Das ist zu arbeiten, produktiv zu arbeiten und aus dem größeren Kuchen dann auch für alle größere Rationen dann verteilen zu können. Nicht in der Zuteilung, sondern im Wettbewerb und im freien Markt.
Weise Worte von Ludwig Erhard, dem legendären Wirtschaftsminister und Vater des Wirtschaftswunders. Auch im Jahr 2025 muss Deutschland wieder produktiver werden. Es kommt jetzt vor allem auf die Führungskräfte und Macher in Deutschland an. Wie Sie als Unternehmerin und Unternehmer Spitzenleistung erbringen und Ihre Firma nach oben bringen und damit auch zu einem neuen deutschen Aufschwung einen Beitrag leisten, das alles erfahren Sie beim Pioneer Bootcamp Peak Performance. Der Spitzencoach und Transformationstrainer Achim Feige erklärt 2 Tage lang auf der Pioneer One in Berlin, wie Sie das alles schaffen, ohne auszubrennen, sondern in Einklang mit dem eigenen Körper und der eigenen Natur. Die Methoden dahin werden vermittelt auf der Grundlage neurowissenschaftlicher Erkenntnisse und mit Ansätzen aus dem internationalen Management und dem Spitzensport. Alle Infos zum Bootcamp finden Sie unter dem Link in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die gestiegenen Stahlaktien in aller Munde. Und mehr dazu weiß meine Kollegin vor Ort in New York, Börsenreporterin Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, die Stahlaktien sind regelrecht durch die Decke gegangen. Grund dafür ist die Ankündigung von Präsident Trump, die Zölle auf Stahlimporte in die USA von 25% auf 50% zu verdoppeln. Besonders stark profitierten US-Stahlhersteller wie Cleveland-Cliffs, Steel Dynamics und Nucor. Deren Aktien stiegen zweistellig teilweise. Die Branche sieht da drin einfach eine große Chance, weil heimische Produzenten nun deutlich besser gegen günstige Importe aus dem Ausland, vor allem aus China, geschützt werden. Trump begründet den Schritt damit, die amerikanische Stahlindustrie und Arbeitsplätze zu sichern. Analysten erwarten, dass die US-Stahlhersteller so ihre Auslastung steigern und sogar stillgelegte Kapazitäten wieder hochfahren können. International gibt es für die Maßnahme aber Kritik. Die EU hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt und Experten warnen vor neuen Handelskonflikten.
Und Anne, sag uns noch, wie die Wall Street in diese Woche gestartet ist.
Mit Gewinn, Chelsea. Der S&P 500 legte um 0,4% zu, die Nasdaq stieg um 0,7% und auch der Dow Jones schloss leicht im Plus. Und das Ganze kam, obwohl die Spannungen im globalen Handel wieder zugenommen hatten. Zwischen den USA und China gibt es wieder mehr Streit um Handelsabkommen und auch mit der EU verschärft sich der Ton nach Trumps Ankündigung zu den Stahlzöllen. Neben den Stahlaktien gab es aber auch Gewinner bei Tech-Aktien wie zum Beispiel Nvidia und Meta. Die Anleger hoffen einfach jetzt auf mehr Klarheit, vor allem durch das angekündigte Gespräch zwischen Präsident Trump und Chinas Präsident Xi Jinping.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass der wohl aktuell berühmteste Popstar der Welt erst jetzt die Rechte an seiner eigenen Musik besitzt. Die Rede ist von Pop-Ikone Taylor Swift. Die 35-Jährige ist seit 20 Jahren im Geschäft. Ihren Durchbruch hatte sie mit dem Country-Song Love Story im Jahr 2008 geschafft. Über die Jahre hat sich das Gitarre spielende Teenager-Mädchen zu einer lebenden Pop-Legende entwickelt. Bis heute hat Taylor Swift 11 originäre Studioalben veröffentlicht und wurde damit zur Milliardärin. Aber aller Anfang ist schwer. Zu Beginn ihrer Karriere ließ sie sich auf einen Vertrag ein, in dem sie die Rechte an ihren ersten 6 Alben vollständig an ihr damaliges Plattenlabel Big Machine Records abgab. Nach 13 Jahren ging sie zu einem anderen Musiklabel, bei dem ihr ihre neue Musik selbst gehören würde. Der Trouble begann 2019, als die Popsängerin erfahren hatte, dass ihr altes Label Big Machine Records verkauft wurde, inklusive der Rechte an ihrer Musik. Dieser Deal ärgerte die Künstlerin aus mehreren Gründen. Zum einen hatte sie laut eigenen Angaben niemand vorher über den Verkauf informiert, geschweige denn gefragt, ob sie nicht selbst ihre Rechte zurückkaufen wolle. Noch weniger aber hatte Taylor Swift der Käufer gefallen. Denn neuer Labelchef wurde der erfolgreiche Musikmanager Scooter Braun. Taylor Swift hatte ihn immer verabscheut, auch weil Künstler wie der berüchtigte Rapper Kanye West bei ihm unter Vertrag stehen, der in seiner Karriere schon mehrfach gegen Taylor Swift geschossen hatte. Zwischen dem neuen Besitzer ihrer Musik und der Künstlerin hat sich eine über Jahre ausgetragene öffentliche Fehde entwickelt. Ab 2021 begann die Sängerin schließlich damit, ihre ersten 6 Alben erneut aufzunehmen und selbst zu veröffentlichen, immer mit dem Namenszusatz Taylor's Version. Auch sie wurden ein Mega-Erfolg. Aber nach 6 Jahren hat der Popstar nun den endgültigen Sieg errungen. Sie gab jetzt bekannt, dass alle Rechte an ihren früheren Alben wieder ihr gehören. Das freut auch ihre Fanbase, die sogenannten Swifties. Allein auf Spotify hat Taylor Swift rund 82 Millionen monatliche Hörer. Die Herzen ihrer Fans gehören ihr schon lange und jetzt auch ihre Musikrechte.
Und was, Chelsea? Hat dich heute überrascht?
Das Gespür für Marketing im unterfränkischen Wombach. Wombach ist ein kleiner Ort von nicht mal 2000 Einwohnern. Idyllisch, am Main gelegen, mit allem, was dazugehört. Es gibt einen Taubenzüchterverein, es gibt einen Karnevalsclub und einen Verein für Blasmusik. Man trifft sich zum Stammtisch und spielt im Fußballverein. Nur, das haben gefühlt alle anderen Dörfer in Bayern auch. Darum plant der Ort für den 21. Juni eine Sensation. An dem Tag wird Wombach 700 Jahre alt und es soll in einem riesigen Kessel der größte Kartoffelkloß der Welt zubereitet werden. 400 Kilo soll er wiegen. Die Wombacher müssen ihn aufessen, sonst gilt der Rekord nicht. Warum ein Kloß? Weil die Wombacher sich selbst traditionell Klößköpf nennen. So geht Markenbildung. Auch andere Dörfer punkten gerne mit schrägen Ideen, um sich ins Gespräch zu bringen. In Holzhausen in Thüringen, wo man stolz auf die Wurst ist, unterhält man ein eigenes Bratwurstmuseum. In Würchwitz in Sachsen-Anhalt stellt man seit Jahrhunderten Milbenkäse her. Darum hat man dem kleinen Minispinnentier ein Denkmal hingestellt. Auf einem 3 Meter hohen Sockel thront eine Käsemilbe aus Marmor. Dann doch lieber den größten Kloß der Welt. Der ist nicht nur lustig, sondern bestimmt auch lecker. Da wird einem ganz warm ums Herz, so wie Calvin Harris singt Close to You. I feel so close to you right now. It's a force field. Ich wünsche Ihnen jetzt einen humorvollen Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie Dagmar Rosenfeld hier. Same time, same place. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now.